Danke vielmals, Simon, für das Einleiten, das Einführen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf, heute Morgen. Und jetzt wollte ich einfach geschwind abchecken. Ich bin zwar hier in der Nähe von Bern. Der Hauptdialekt, den ich jetzt gehört habe, ist Baseldeutsch. Versteht ihr alle mein komisches Berndeutsch? Oder soll ich auf Hochdeutsch umstellen? Also mir geht es natürlich schon ringer, so wie der Schnabel gewachsen ist. Ihr hört es, ich bin auch so, ja, ich muss fast sagen, ein verkappter Berner. Eigentlich habe ich den Ursprung, ist wirklich das Bernbiet. Aufgewachsen sogar im EGW. Und zwar das Kleidietu, oder das Dietu, wie wir bei uns sagen, im Oberaargau. Genau, und konfirmiert worden bin ich ja schon vor manchem Jahr zu Rohrbach in der Kille. Also so der berndeutsche Ding habe ich schon noch, aber er hört es dann schon bald ein bisschen. Ich bin schon relativ lang nicht mehr im Bernbiet. Ausser jetzt wieder ein bisschen neu, weil meine Tochter seit 2 Jahren auf Bern gezogen ist, die jüngste. Jetzt wohnt sie seit etwa 3 Monaten Zeitungen. Also nicht weit von hier. Genau. Ich war nicht ganz 18, als ich die Leitung der Jugendgruppe hier bei uns zu Dietu übernehmen. Bald darauf ist dann ein junger Pfarrer zu uns gekommen auf Dietu. Und zwar ein gewisser Werner Jampe. Aha, genau. Der Werner Jampe, den habe ich, der war ja gerade frisch ab der Presse gewesen, hätte ich fast gesagt, von der Chrysona. Aber ich habe den Werner schon vorher ein bisschen leer kennen. Und zwar hat uns etwas gemeinsam auch verbunden. Das ist die Posaunenchormusik. Wir sind ja beides Posaunenchörler. Und so hat er als Student in den Posaunenchorlager einmal die Andachten gemacht. Und dann habe ich ihn dort schon ein bisschen lernen kennen. Dann bin ich ein bisschen älter geworden und bin in der Rekrutenschule. Und dort sind wir das Dritte gesehen, wo in der RS, ich bin im Spiel gewesen, hatte das Vorrecht gehabt, auch hier in Bern. Und dann sind wir das Dritte gesehen, wo bekennende Christen waren. Einer, der ist letzten Sonntag an meiner Stelle gestanden, der Dani Friburghaus. Ich habe mit dem die RS gemacht, hier seinerzeit in Bern oben. Und der Zweite, der ist auch EGW-Prediger, jetzt wieder neu. Und zwar das Grindelwald oben, der Benny Hess. Also irgendwie habe ich gerade gemerkt, so die EGW verfolgt mich. Nein, gehört einfach ein bisschen zu mir auch dazu. Und zu guter Letzt, ein Grund, warum dass ich auch da bin, ist euer Prediger, der Dani. Mit dem Dani habe ich 5 Jahre Chrysona Bank gedrückt, seiner Zeit. Von 95 bis 2000. Also wir kennen einander von dort. Auch wenn er ja wirklich nicht aus dem Bernbiet kommt und vor allem auch, glaube Daniela auch nicht. Dass sie Schaffhauser, wenn es mir recht ist, beides zusammen. Und Schaffhauser, das war meine erste Stelle nach Chrysona, wo ich dann war. Ich habe 5 Jahre mit dem Dani studiert. Ich bin geheiratet mit der Gabriela. Sie ist eine Thurgauerin. Wir haben in der Zwischenzeit 4 erwachsene Kinder und 1 Grosskind. Und das Grosskind, das wird so ziemlich dann in die Richtung gehen, weil meine Tochter wohnt in Basel, ist mit einem Basler geheiratet und bekommt dann also wahrscheinlich sehr stark den Basel-Dialekt. Und darum tut ein bisschen entschuldigen, mein Berndeutsch ist schlicht einfach nicht mehr rein. Aber ich gebe mir auch nicht mehr so Mühe, dass es einfach rein ist. Wohne tue ich jetzt im Aargau, am schönen Hallwilersee. Wirklich eine wunderbare Gegend zum Wohnen. Seit 10 Jahren bin ich dort. Gemeindlich bin ich fest verankert in der Minoritätsgemeinde in Aarau. habe aber neben der EE-Aufgabe noch einen kleinen Dienst, den ich erfüllen darf in der reformierten Kirche bei uns nebendran in Birbu oder Birwil, wo ich 15% eine Anstellung habe und unter anderem auch ab und zu Predigtdienste übernehme, als Laienprediger. Weil als Krishona-Pfarrer kannst du eben maximal als Laienprediger arbeiten in der Landeskirche. Genau. Noch. Das ändert er vielleicht noch. EE, jetzt, das ist eigentlich auch so die Organisation, die ich jetzt vor allem vertrete. Die einen haben sie ja vielleicht schon gesehen. Hing ein Plakat EE. Die leite ich, die Organisation, seit einigen Jahren. EE gibt es etwa in 83 Nationen auf der ganzen Welt als selbstständige Arbeit. Da gibt es rund 20 Nationen, wo EE aufgebaut worden ist. Der Gründer, oder gegründet ist EE eigentlich worden, und das ist noch wichtig, auch ein bisschen zum Predigtthema heute, in den 60er Jahren seiner Zeit in den USA. Und da hat ein Pastor in einer relativ grossen Gemeinde eine Not gehabt. Und zwar die Not, dass Gemeindeglieder zwar sehr evangelistische Kontakte hatten, aber wenn es darum gegangen ist, den Sack zuzubingen, dann sind sie zum Pfarrer oder zum Pastor gesprungen und gesagt, los, der hat Interesse am Glauben, zeig ihm du den Weg zu Jesus. Und irgendwie hat er einfach gefunden, hey, Freunde, da stimmt etwas nicht. Das kann ja nicht sein. Und dann ist er hergehockt und hat ein Konzept entwickelt, und wie kann man mit Menschen über den Glauben reden, wie kann man auch jemanden zum Glauben führen. Die Gemeindeglieder waren zwar gläubig, haben aber nicht gewusst, wie man jemandem das Evangelium erklärt und schlussendlich zum Glauben führt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist doch fast nicht möglich, oder? Ui. Und so hat er dann so ein Trainingsprogramm erarbeitet, und zwar für die Gemeinde. Ein Trainingsprogramm, und das hat sich so bewährt, dass es sich wirklich auf der ganzen Welt ausbreitet und immer noch ausbreitet. Offensichtlich ist die Not nicht um irgendein Problem von einer gewissen Gemeinde in den USA, sondern ich glaube, das ist etwas, wo viele irgendwie ein bisschen in dieser Not drin sind. Wie erkläre ich kurz und knapp jemandem das Evangelium? Also ein Problem, das sich scheinbar ein bisschen durchzieht, durch die Christenheit durch. Und so hat EE Gründung 2002 hier in der Schweiz stattgefunden. Und zwar mit dem Ziel, Gemeinden zu unterstützen und ihren Mitgliedern zu helfen, einen evangelistischen Lebensstil zu bekommen und zu dabei auch auszubilden, wie kann ich jemandem das Evangelium erklären. Und so möchte ich eigentlich dieser Frage heute in der Predigt ein bisschen nachgehen. Simone hat es schon angetönt. Wozu braucht eigentlich die Welt überhaupt die Jünger Jesu? Die Frage gehe ich eigentlich mit folgenden Schritten ein bisschen nach. Einerseits möchte ich im ersten Teil kurz ein bisschen einordnen, den Begriff Evangelist. Und im zweiten werde ich dann vor allem, im zweiten Teil werde ich vor allem auf das Gebet, das ich jetzt Simon gerade gelesen hat, eingehen. Das Gebet von Jesus aus dem Johannes 17. Also eine kurze Einordnung zum Begriff Evangelist oder EE, in Klammern. EE steht für, es ist ein bisschen Englisch, weil wir die deutsche Version Englisch übersetzt nachher nicht haben wollen, weil übersetzt heisst einfach Evangelisation explosiv. Wenn man das so direkt übersetzt, Evangelism Explosion in Englisch. Und wir haben gesagt, dass so explosiv, das ist, da assoziiert man viel zu mehr mit Terrorismus als mit guter Hoffnung. Und darum haben wir das EE behalten, sind dann im Englischen geblieben mit Evangelism Equipment. Equipment heisst nichts anderes als ausbilden, zurüsten, auch trainieren. Und wie gesagt, da drin kommt das Wort Evangelist vor. Das ist enthalten. Und weil das Wort Evangelist sehr unterschiedlich verstanden, aber auch gefüllt wird, darum möchte ich das eben jetzt kurz ein bisschen einordnen. Muss man heute in der freikirchlichen Landschaft in der Schweiz nicht mehr so explizit vorstellen. Viele haben das schon mal gehört, haben eine gewisse Ahnung. Als EEler sind wir aber trotzdem, und das merkt man dann vielleicht auch gerade wegen dem, weil man es meint, kennt, man kennt es, irgendwo in eine Schublade reingeschoben. In welche? Eigentlich in die Schublade, oder ich sage jetzt mal, wir verbinden EE oft mit und fälschlicherweise mit einer Methode. EE ist eine Evangelisationsmethode. Einerseits und oh Schreck, EE heisst auch auf die Strasse gehen. Wer verbindet EE mit auf die Strasse gehen? Niemand. Entweder kennt ihr EE nicht. Oder hat mich jetzt nicht ganz dafür, aber macht nichts. Ja, wir gehen auf die Strasse, das ist wahr. Aber wir gehen nicht auf die Strasse, um zu evangelisieren. Das mal vielleicht ein bisschen erstaunen, sondern für zu trainieren. Bei EE geht es in erster Linie darum, zu erlernen, wie finden wir Menschen, die vom Heiligen Geist vorbereitet sein. Und das ist das eine. Und das andere, wie kann ich denn diesen Menschen, die eben vorbereitet sind, effektiv das Evangelium in kurzen Sätzen, in Schlüssig erklären, so dass er weiss, das Gegenüber, um was es geht. EE ist also eine Ausbildung zu einem evangelistischen Lebensstil und nicht eine Evangelisationsmethode. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Dann gibt es noch eine zweite Sache, der wir uns ein bisschen bewusst sein müssen. Und zwar, es geht ja so ein bisschen darum, dass man heute sehr einen starken Individualglauben hat. Heute ist es ein wesentliches Kriterium, warum dass man sich einer Kirche oder einer Gemeinde anschließt. Es muss für mich stimmen. Und andererseits, eben es muss für mich stimmen, aber ich muss auch einen Nutzen haben davon. Es muss mir etwas bringen. Ich gehe in die Gemeinde, dass mir etwas bringt. Das kann sich mitunter auch zu dem äußern, dass ich immer finde, also der Prediger, der muss mir dann wirklich eine rechte Botschaft bringen, weil sonst bringt es mir ja nichts. Und dann wäre ich gescheiter daheim geblieben oder hätte irgendeine Fernsehpredigt gehört. Ich muss können profitieren. Ich nenne das einmal so ein bisschen den Ich-Glauben. Der Individualglaube. Und dann gibt es ein zweites, wo ich denke, was mit dem Individualglauben eben auch zusammenhängt, das ist die Betonung von Gaben. Und ich habe so ein bisschen einen starken Verdacht, dass die Betonung von der persönlichen Gabe viel mehr vom individualistischen Zeitgeist prägt und inspiriert ist, als von der Bibel selber. Wie oft, und da komme ich jetzt eben wieder zu EE, wie oft höre ich doch, Evangelisation ist nicht meine Gabe. Oder die Aussage, weisst, ich bin nicht so der Typ für die Strasse. Oder, das ist nicht meine Art zu evangelisieren. Zusammengefasst, die paar Sätze jetzt zusammengefasst und vielleicht ein bisschen kantig ausgedrückt. Die Kirche ist zu einem Selbstbedienungsladen geworden. Übrigens, wenn ich so ein bisschen Leute treffe und sage, weisst du, so die Strasse und so, das ist nicht meine Art. Und ich habe ein bisschen Mühe, einfach so direkt Leute anzusprechen. Dann kann ich immer so ein bisschen hinterher lehnen und leicht grinsen und sagen, weisst du, meine auch gar nicht. Aber Moment, bist du jetzt nicht der Leiter von EE Schweiz? Ich verstehe jeden, der sagt, es ist nicht so meine Art. Ich verstehe es wirklich. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Evangelist, Spezialist oder Lebensstil, das gehört auch noch ein bisschen zu der Einordnung, bevor ich dann auf das Gebet richtig eingehen kann. Viele denken, dass Evangelist ist ein Spezialist mit einer besonderen Ausrüstung oder mit einer Gabe. Allerdings kann man diese Definition biblisch überhaupt nicht wirklich begründen. Wie bereits erwähnt, der gabengemässe Einsatz ist zwar trennt. Man fragt heute sehr stark auch, und das ist nicht so schlecht, überhaupt nicht. Was ist deine Gabe oder wo siehst du deine Gabe? Ich finde das prinzipiell auch in der Ordnung. Wenn jemand zum Beispiel kein Musikgehör hat oder kein Taktgefühl hat, dann sollte er nicht unbedingt Karriere als Berufsmusiker anstreben, oder? Das hat ja auch etwas mit einer Gabe zu tun. Wenn aber das angebliche Fehlen von Gabe dann als Entschuldigung hergezogen wird, dann sieht meines Erachtens die Sache ein bisschen anders aus. Wir können glauben, auch ohne die Gabe. Und zwar die Gabe vom Glauben, die gibt es. 1. Korinther 12 gibt es die Gabe vom Glauben. 1. Korinther 12 oder auch Römer 12. Da gibt es die Gabe von der Barmherzigkeit. Wir können aber auch barmherzig sein ohne die Gabe. Sind wir uns einig? Also ich glaube, wir dürfen die Gabe nicht immer, nicht in erster Linie als Entschuldigung nachher, nein, ich habe nicht die Gabe zum Evangelisieren. Und im Blick auf das Evangelist lässt uns aber auch die Bibel nicht ganz genau lesen. Übrigens, der Begriff Evangelist, der kommt etwa 3 Mal im Neuen Testament vor. Einmal in der Apostelgeschichte 21, da wird vom Philippus geredet, aus dem Evangelist. Übrigens, der Philippus war einer von diesen 7 Diakonen. Das ist ja noch spannend, oder? Aber er wird als vom Evangelist geredet, dann im Epheser 4, im sogenannten fünffältigen Dienst. Vielleicht kennen die einen das. Und dann redet der Paulus einmal noch zum Timotheus im 2. Timotheusbrief. Und dann sind wir schon gerade am Ende mit dem Begriff, mit dem griechischen Begriff Evangelist. Und jetzt kurz zurück zum Epheser. Dort macht der Paulus nämlich ganz eine erstaunliche Einordnung. Der Evangelist hat nämlich die genau gleiche Aufgabe in der Gemeinde wie der Lehrer, wie der Hirt und wie der Apostel. Welche? Weiss das jemand, was die Aufgabe eigentlich von denen ist? Zurüstung der Gläubigen. Epheser 4, Vers 12. Das ist das Ziel von dieser Aufzählung dort. Die Zurüstung der Gläubigen. Meine Überzeugung. Und das schließt sich ein bisschen daraus heraus. Gott gibt uns eine Aufgabe und er rüstet uns auch dazu mit allem aus, was wir zur Erfüllung dieser Aufgabe brauchen. Das Evangelium verkünden ist also nicht in erster Linie eine Sache der Begabung, sondern eine Sache vom Auftrag. Und jetzt die Frage, warum braucht es eigentlich uns Christen überhaupt? Warum braucht die Welt die Jünger Jesu? Noch einmal ganz kurz zurück, Erinnerung an die Schrifterlesung aus Johannes 17. Das ist ja das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das haben vielleicht schon die meisten den Begriff auch gehört. In diesem hohepriesterlichen Gebet betet Jesus. Und zwar für seine Jünger und somit auch für uns. Jetzt diesem Gebet geht etwas voraus. Und das kommt im Kapitel 16 ein bisschen noch näher zum Ausdruck. Es ist eigentlich die Abschiedsrede von Jesus. Er bereitet seine Jünger vor auf das, dass er dann weggeht. Und das, wenn ich das so ein bisschen anschaue, dann ist mir ein Gedanke gekommen. Ich glaube, Jesus hat gewusst, dass das Leben von den Jüngern, Jesus, von seinen Nachfolgern, nicht ein Leben ist, das einfach immer auf der Überholspur wird sein. Es findet nicht immer auf der Überholspur statt, auch wenn man es das oft würde wünschen. Dass man als Jünger Jesus keine Probleme hat. Dass man als Jünger Jesus immer gerade eine Lösung hat für alles. Aber es geht voraus, Apostelgeschichte, Johannes 16, das ist der letzte Vers vom Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus, das habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Das ist die Wirklichkeit. Denken wir gerade an die jüngsten Entwicklungen, zum Beispiel jetzt gerade in Russland. In der Welt habt ihr Angst. Also es macht, ich habe gestern gerade die Tagesschau geschaut und es macht ein bisschen etwas mit mir, was jetzt hier abgeht. Ich meine, bis jetzt ist zwar der Krieg in Ukraine gesehen, so, aber jetzt hat das plötzlich, nimmt das eine neue Dimension an. In der Welt habt ihr Angst. Aber dann sagt Jesus etwas ganz, ganz Entscheidendes. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und nachher ist es ja spannend von Kapitel 17 an. Das Gebet von Jesus Vater. Die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jesus bezeugt also, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Er hat das gemacht, für das er gekommen ist. Auch wenn er weiss, dass das, was noch folgen wird, jetzt, so etwas von unerträglich wird sein. Die Kreuzigung und die Gottverlassenheit. Wo wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Aber Jesus betet jetzt schon, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und dann fährt er weiter. Johannes 17, 6 zu 7. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Nicht einfach allen, sondern die du mir aus der Welt gegeben hast. Und klar meint er da in erster Linie mal seine unmittelbaren Jünger. Sicher die 12, aber auch noch die noch weit drum herum waren. Und in dem Innen können wir den Schritt weitergehen, schliesst er die, die mit Jesus unterwegs sind, mit ein. Mit anderen Worten, für Jesus ist klar, wer zu Gott gehört, wer Jesus als Herr angenommen hat, ist komplett ausgerüstet. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Sie haben alle Informationen, sie sind absolut ausgerüstet. Er wird, beziehungsweise ist sogar, der Jünger Jesu ist sogar mit der gleichen Kraft ausgerüstet, die Jesus schlussendlich aus dem Tod auferweckt hat. Es ist der gleiche Begriff, den Jesus braucht in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, mit dem Begriff, wo die Kraft dort, die Exousia, die Macht, die eingegriffen hat, dass Jesus auferstanden ist. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also, Jünger Jesu sind mit allem ausgerüstet, was sie haben. Dann formuliert Jesus weiter. Johannes 17. Macht jetzt einen kleinen Sprung und kommen zum Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, und jetzt müssen wir gut hören, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und damit sind einerseits mehr und andererseits alle Menschen auf den Punkt gebracht, alle Menschen, die Jesus als ihren Herr annehmen. Das heisst, Jesus hat bewusst gebetet, dass wenn jemand sich zu ihm zuwendet, ab dem Zeitpunkt bis heute, hat er dafür gebetet, dass Gott die Menschen nicht einfach gerade wegbeamt. Das wäre doch manchmal gäbig, oder? Bekehren und gerade im Himmel. Warum hat er das nicht wollen? Damit noch mehr Menschen zur Anbetung Gottes gelangen können. Vers 15. Nochmal, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns wieder neu müssen bewusst werden. Jesus hat betet, hat wirklich dafür betet, dass wir in dieser Welt bleiben. Jesus hat also Gott, sein Vater, darum betet, dass seine Jünger, dass wir in dieser Welt bleiben und sie mitgestalten. Christen, sie Licht. Matthäus 5. Nicht Christen sollten Licht sein, das gehört man ja etwas. Oder wir Christen sollten das Licht von der Welt sein, das ist ein Pfupf, das stimmt nicht. Wir Christen sind Licht, steht dort. Also, das ist eine Berufung, wir sind das. Damit sich die Welt orientieren kann. Eine Welt, die immer finsterer wird. Im gleichen Abschnitt, Matthäus 5, steht, Christen sind Salz von dieser Welt. Nicht, sie sollten Salz sein, sondern sie sind Salz. Ein Blick in die Medien genügt zum Beispiel. Und uns begegnet eine riesige Geschmacklosigkeit. Die unterschiedlichen Medien, es ist so eine Geschmacklosigkeit, so eine Verdorbenheit, die uns, ich will das nicht Medien schlecht machen, aber es kommt so etwas, doch schwierig, uns immer wieder entgegen. Was bleibt denn dieser Welt, wenn sich Christen aus dieser Welt zurückziehen? Müssen sich vielleicht den Gedanken wieder neu überlegen, was bleibt denn dieser Welt, wenn sich Christen aus dieser Welt zurückziehen? Und es geht sogar noch weiter. Jesus betet, sie sind nicht von dieser Welt, aber sie sollen trotzdem nicht weltfremd sein. Und zwar, weil wir wie Christus in die Welt gesandt sind. Gesandte Gottes. Christen sollen also nicht von dieser Welt entfremden, also weltfremd werden. Ich finde das immer, und das hören wir öppen, oder? Die sind ein bisschen weltfremd, die haben eigentlich mit dem nichts mehr zu tun. Ich glaube, das ist ein ernsthafter Vorwurf, den man ab und zu muss überlegen und sagen, ja, was ist denn eigentlich falsch, dass wir so weltfremd werden? Sondern unser Job ist, die Welt zu gestalten, mitzugestalten. Ich möchte ein ganz kleines Beispiel bringen. Nicht, weil ich das jetzt so beherrsche, aber ich glaube, vielleicht kann es sein oder andere auf sich selber dann überlegen, wie sieht das bei mir aus. Ich bringe mich sehr aktiv in einer Brassband ein. Und zwar in so einem regionalen Dorfverein. Regionalen Dorfverein sage ich, weil wir in einer Klasse spielen, wo es einfach nicht mehr aus einem kleinen Dorf raus die Leute auch kannst rekrutieren. Und dort bin ich Vizepräsident. Ich gehöre zu denen dazu, die kaum ein Brot verpasst, auch nicht, wenn es irgendwie geht, auch keinen Auftritt verpasst. Da bin ich wirklich sehr strikt und da muss ich manchmal auch mein berufliches Engagement ein bisschen dem beugen. Das ist mir wichtig. Also, ich kann relativ viel selber bestimmen, das ist halt der Vorteil. Aber dann muss ich es eben auch so bestimmen. So. Jetzt haben wir dort einen ungefähr 22-jährigen Prinzipalgornettist. Das ist so ein der Konzertmeister, eigentlich so der, der, wenn es Solo gibt, dann auch Solo führt. Das ist ein relativ junger, ist jetzt im Schweizer Armeespiel auch drin. Und der hat mich jetzt schon zweimal an der Ostern, gestalte ich eine Osterliturgie, morgen um 17:30 in der Kirche, in Bierwil, eben in Bierbu. Und der hat mich schon zweimal begleitet. Obschon er eigentlich mit Kirche nicht wirklich viel am Hut hat. Er ist ein guter Katholik in dem Sinn, aber neben der Beerdigung und unseren Kirchenkonzert sieht er eigentlich Kirche kaum von innen. Aber ich habe ihn gefragt, würdest du mich begleiten, dieser Osterliturgie? Und sagt, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich eigentlich ein bisschen tiefer wissen, was ist denn eigentlich, warum dass er das so macht? Dann sagt er, weisst du, du setzt dich dermassen für die Musik ein. Du bist immer da und du bist für mich ein Vorbild. Und das ist für mich selbstverständlich, dass ich dich nachher in der Kirche komme und begleiten kann. Neu denken lernen. Jesus betet, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wie aber bleibt jetzt die Liebe von den Jüngern in uns? Vielleicht müssen wir jetzt dort ein bisschen den Blick öffnen und eine andere Bibelstelle dazu nehmen. Im 1. Petrus 3, Vers 15 steht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Heiligen bedeutet, alles dem einen, nämlich Christus, unterzuordnen. Das ist eigentlich umschrieben, was Heiligen heisst. Ich tue alles Christus umordnen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Es gibt nichts Wichtigeres als Christus. Es geht immer um Christus und Christus muss im Zentrum sein. Glauben wir noch, dass Christus wirklich das Beste für uns will und auch das Beste für uns da hat? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns doch immer wieder stellen. Dann fordert nämlich der Petrus weiter, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Wofür? Wofür werden wir zur Rechenschaft gezogen, gemäss Petrus? Über die Hoffnung, die in euch ist. Und da schließt sich der Bogen. Jesus und auch Petrus gehen also davon aus, dass Christen Hoffnungsträger sind. So wie sie Salz und wie sie Licht sind in dieser Welt. Wir lesen nämlich auch hier nichts. Wir sollen die Hoffnung raustragen. Wir müssen die Hoffnung raustragen. Hoffnungsträger ist keine Tat, auch nicht eine Gabe, sondern eigentlich die Folge. Jünger Jesus sind Hoffnungsträger, weil sie die Auswirkung von der Erlösung eigentlich das sichtbar wird. Die Auswirkung von der Erlösung wird in dieser Hoffnung sichtbar, wo Jünger Jesu haben. Unser Job oder unsere Aufgabe ist es lediglich, über diese Hoffnung können Auskunft zu geben. Und hier mache ich den Bogen zu EE. Selbstverständlich hat es mit EE zu tun, dass ich das heute auch so bringe. Selbstverständlich. Der Bogen zu EE. Der Leitvers von EE ist im 2. Timotheus 2,2. Das kann man sehr gut merken. Oder 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir gehört hast, schreibt der Paulus dem Timotheus, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Es gibt aber also ein wichtiges Prinzip, wenn es um die Ausbreitung vom Evangelium geht. Es ist nirgends von der Gabe, sondern lediglich von der Aufgabe zur Verbreitung vom Evangelium, von der Hoffnungsbotschaft dreht. Und so möchte ich zusammenfassen. Wir sind uns einig, und die Bibel sagt, jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet. Römer 10, 13. Jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet. Oder ist gerettet. Der Glaube kommt aber aus der Predigt oder aus der Verkündigung, aus der Lehre, aus dem Bezeugen. Ein bisschen weiter im Römer 10. Römer 10, 14 und 15. Darum ist die Kirche immer eine sendende Kirche. Also eine Kirche, die nicht nur zum Eigenzweck ist. Kirche ist nicht eine Unterhaltung für die Frommen. Ist nicht zuständig für die Unterhaltung der Frommen. Und ich gehe sogar weiter. Wir Kirche sind auch nicht Kirche, dass wir im Glauben wachsen können. Sondern die Kirche ist ein Trainingscenter für die Jünger Jesu, damit sie noch viel mehr Menschen können gewinnen können, die schlussendlich Gott Vater verherrlichen. Lasst uns mit dem Vers, dem Gebet von Jesus schliessen. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Amen.